Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Holger Volland ist nicht nur CEO des Wirtschaftsverlags Brand 1, sondern auch Buchautor. Im Podcast sprechen wir nicht nur über sein neues Buch Overload, das sich mit der KI-Medienflut beschäftigt, sondern auch über seinen Lieblingsort in Hamburg, der absolut geheim ist, und er verrät, ob er spirituell ist. Hallo Holger, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, durch den Hamburger Regen hier zu mir ins Studio zu kommen.
Hallo Nussin, ja, das war heute echt ein Krampf. Ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe, lebend und trocken.
Naja, so ist es manchmal. Sollte man immer eine Regenjacke in Hamburg mit dabei haben?
Ja, unbedingt sollte man eine Regenjacke dabei haben. Aber was viel wichtiger ist, man braucht, glaube ich, so ein bisschen was, was gut riecht. Weil bei Regen riechen alle immer nach Hund, so in der U-Bahn oder im Bus oder so. Und dann, finde ich, muss man selber nicht nach Hund riechen, sondern, ja, besser als nach, der Hund. Keine Ahnung, Parfum. Oder du hast ja hier so schon ein bisschen Holz angebrannt hier.
Ja, so. Genau. Ich habe nämlich tatsächlich gehört in einem anderen Podcast, dass sie über das heilige Holz gesprochen haben und dass du den Geruch magst.
Ich liebe den total.
Und ich habe gedacht, ich zünde den hier mal an.
Das ist schön. Ja, da fühle ich mich gleich zu Hause. Ich habe jetzt hier dieses kleine Stück Holz in der Hand. Und ja, es ist immer, ich finde diesen Geruch sehr beruhigend.
Bist du denn so spirituell? Ich habe auch in einem anderen Podcast gehört, du warst ja in einem Hexenladen. Bist du dann so ein bisschen auf eine andere Ebene gekommen? Oder bist du dann irgendwo, ja, ich weiß nicht, nicht so überzeugt?
Nee, das mag jetzt echt, mag so ein bisschen enttäuschend sein, liebe Nussin, aber ich bin null spirituell. Ich pick mir nur immer so Sachen raus, die ich gut finde. Keine Ahnung, so Totems oder Gerüche oder eben wie dieses heilige Holz. Weil ich die Geschichten drumherum interessant finde oder weil ich den Geruch gut finde. Also ich bin einfach ein neugieriger Mensch und deswegen interessieren mich natürlich auch aus spirituellen Ecken Dinge, an die Leute glauben. Und ich frage mich dann, ja, warum glauben die daran? Und versuche das dann und probiere es aus. Aber eigentlich bin ich ein ganz bodenständiger, glaube ich.
Ich dachte, vielleicht hast du irgendwann mal eine Erfahrung gemacht, wo du gesagt hast, na, das ist ja jetzt so unnatürlich oder übernatürlich. Das kann ich mir nicht erklären. Ich hatte nämlich einen Gast hier, der ist auch so gar nicht spirituell. Und der hat was erlebt, weswegen er sagt, na doch, ein bisschen glaube ich jetzt dran.
Kannst du sagen, was der erlebt hat?
Ja, das ist nämlich der Podcast, der heute erschienen ist mit Clemens Wickler, der Beachvolleyballer. Er hatte eine Knieverletzung und die ist nicht weggegangen. Und er hat gesagt, ich wusste nicht warum. Und dann hat mir jemand gesagt, ich soll mir mal sagen, ja, das heilige Licht, das heilt. Und das hat er sich ein paar Mal gesagt. Also er hat natürlich, er ist Profi-Beachvolleyballer, er hat alles Mögliche gehabt. Physio, Ärzte, nichts hat geholfen. Und dann hat er gedacht, ach, ist mir jetzt auch egal, mache ich das halt, dann mache ich das mit dem heiligen Licht und siehe da.
Und siehe da, es heilte dann?
Ja, es war das Einzige, was ihm geholfen hat. Und er hat gesagt, es war so unerklärlich, aber irgendwie glaubt er dran.
Okay.
Und es ist auch so, wenn er spielt, dann, und dann beim Beachvolleyball hat man keinen Ersatzspieler. Und wenn man dann die Partien durchspielen muss, dann muss man sich manchmal aus dem Tief holen, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, keine Angabe kriegt oder so. Und da hat er auch gesagt, gibt es in seinem Mindset Dinge, die er dann macht, damit das funktioniert.
Super. So,
und ohne den spirituellen, esoterischen Ansatz.
Ja, aber ist es nicht toll menschlich, oder? Dass wir Dinge, die rational überhaupt nicht funktionieren können, dass uns die dann trotzdem helfen, auch dass wir die einfach ausprobieren. Das ist auch einfach traumhaft.
Also ich fand es faszinierend. Und das ist die Überleitung zu deinem Buch, weil ich dann denke, das ist menschlich, hast du eben gesagt. Und dann schreibst du ein Buch, da geht es um die künstliche Intelligenz. Und du hast gerade eins rausgebracht, das heißt Overload. Sag uns mal was dazu.
Ja, warum heißt das Buch Overload? Das Buch heißt Overload, weil ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht sogar schon in den nächsten 2 Jahren, mit Inhalten von künstlicher Intelligenz, verzeih mir das Wort, zugeschissen werden. Wir sehen das in den letzten Wochen schon. Ich weiß nicht, ob du noch einen Facebook-Account hast. Es gibt so ein paar Leute, die ich kenne, die haben noch einen.
Ich bin ja ganz schön alt, deswegen habe ich einen.
Okay, und dann ist dir wahrscheinlich auch Shrimp Jesus ein paar Mal begegnet und diese komischen Hundesandskulpturen und diese Hochzeitstorten-Challenges und dieser ganze Mist.
Ja, also mir ist da vieles begegnet, weswegen ich gar nicht mehr auf Facebook gucke.
Siehst du, dann bist du eigentlich genau der Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Mir ist zuletzt bei Instagram was Lustiges begegnet, und zwar eine Anzeige für Urlaub in Santorini, und abgebildet war ein wirklich geiler Ort. Also sowas, was man sich so nicht schöner träumen kann. Das muss man sich so vorstellen wie so ein zweistöckiges, weißes, amorphes Zaha Hadid-Gebäude. Und da ging so ein Fluss durch, so ein türkisblauer, und die Leute launchten so links und rechts von diesem Fluss und lagen da so rum und guckten in die Sonne, und es sah wirklich traumhaft aus. Und wenn man dann näher hinguckte, sah man, dass die Leute ihre Ellbogen im Fußboden drin hatten. Manche hatten zwei Ellbogen, andere hatten irgendwie einen halben Kopf nur, und das war so ein Fake-Bild, das halt irgendeine KI, und ich würde mal sagen, in diesem Fall noch nicht mal eine sonderlich gute, gezimmert hat für so eine Reise, für so einen Reiseanbieter. Und das sind so Beispiele dafür, wie wir es mit Inhalten, mit Content, mit Bildern, mit Musik, mit Sprache, mit Stimmen zu tun haben werden in den nächsten Jahren, die nicht mehr von Menschen stammen, die von Menschen wahrscheinlich beauftragt wurden, so, oder im Dienste des Menschen quasi erstellt wurden, aber die letztlich von künstlicher Intelligenz sind. Und eine der wichtigsten Aufgaben für uns Menschen wird das sein, diese Inhalte abzuwehren, also die mit diesem Overload irgendwie umzugehen, die einzusortieren und damit zu arbeiten.
Ich habe mich ja gefragt, weil du das auch gesagt hast, also diese Deepfakes, die es dann gibt, von denen man spricht, wo man nicht mehr weiß, wie echt ist jetzt das Bild. Und dann kann man eine Google-Bildrücksuche machen, um die Quelle zu erfahren. Und ich denke dann so, aber das kann ich doch jetzt nicht ständig machen. Natürlich, das fällt dir vielleicht auf, wenn da zwei Köpfe sind oder wenn da zwei Füße sind, die da nicht hingehören. Aber ich glaube, es ist so schwer bei jedem Bild. Es gab, glaube ich, irgendwann mal eins von Prince William. Und da hätte ich zum Beispiel, als ich es mir angeguckt habe, nie gedacht, dass es nicht echt ist. Und das ist ja das große Problem. Wenn viele KI hören, dann kriegen sie Angst. Und hilft dein Buch ein bisschen dagegen? Oder ist es eher so neutral, dass man dann sagt, okay, jetzt kann ich damit vielleicht halbwegs umgehen?
Also ich versuche, wenn ich Bücher schreibe, versuche ich das so zu machen, dass sie Spaß machen, dass man auch so ein bisschen Lust bekommt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mein Interesse als Autor ist es, Leuten dabei zu helfen, sich an so ein Thema anzunähern. Und das Thema künstliche Intelligenz ist ein sehr streitbares. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, lass mich mit diesem Thema in Ruhe. Mich interessiert es nicht mehr, oder mich interessiert es nicht, weil natürlich jeder dritte Artikel und jeder vierte Fernsehbericht und jedes siebte Video, YouTube-Video von KI handeln. Dann gibt es andere, die sagen, ich weiß, dass das irgendwie relevant ist, aber ich habe noch nicht kapiert, wieso. Für mich spielt doch eigentlich noch gar keine Rolle in meinem Leben. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, ich habe davor Angst. Also ich habe Angst davor, dass künstliche Intelligenz klüger wird als menschliche Intelligenz. Und interessanterweise gibt es all diese Positionen auch bei den Expertinnen und Experten. Also das Feld ist so neu, dass wir uns über die Auswirkungen noch gar nicht klar sein können, weil wir selber diese Auswirkungen gerade bauen. Also wir arbeiten jetzt schon mit KI, und deswegen finde ich, ist es Verpflichtung von uns allen, uns ein bisschen damit auseinanderzusetzen, zumindest soweit damit auseinanderzusetzen, dass wir eben wissen, an welchen Stellen in unserem kleinen privaten Leben spielt KI schon eine Rolle und was muss ich wissen, um entscheiden zu können, ob ich das gut finde, ob ich das schlecht finde, wie ich damit umgehe, was ich damit machen kann.
Ich denke ja immer, früher gab es die industrielle Revolution. Und jetzt haben wir die digitale, und dazu gehört eben auch KI. Und ich habe ja einen Kolumnisten in meinem Magazin, Bastian Bärenfänger, der sagt immer, die digitale Revolution ist eine kulturelle Evolution. Was denkst du darüber? Also, dass der Mensch einfach, wenn wir nicht diese Fähigkeiten entwickeln, wie Empathie und diese ganzen, wie wir diese KI steuern oder wie wir das Digitale überhaupt steuern. Wenn wir das nicht richtig machen, dann ist es vielleicht gefährlich, aber sonst ist es vielleicht hilfreich.
Naja, also erstmal.
Oder sind wir überhaupt so weit, kulturell gesehen?
Ich glaube, wir sind kulturell gesehen eben noch nicht so weit. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich mit dem Satz habe. Er hat natürlich recht, dass insofern, als dass diese Technologie unglaubliche Anforderungen an unsere kulturelle Leistungsfähigkeit stellt, damit umzugehen. Aber es gibt ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, in der wir noch nicht darauf vorbereitet sind. Ich nenne mal eins, das wir alle kennen, die Politik. Wir haben jetzt gerade, gibt es in Vorbereitung den EU AI Act, der beschäftigt sich relativ grob mit der Frage, wann ist künstliche Intelligenz schädlich und was muss man dann tun? Also dann muss man sie zum Beispiel verbieten und wann ist sie nützlich oder zumindest nicht schädlich, wenn auch nicht nützlich. Und dann darf man sie einsetzen breit. Und allein schon bei diesen Definitionen sind sich ganz viele Leute nicht einig in der Politik. Das heißt, die Politik ist noch nicht mal in der Lage, mit der aktuellen technologischen Entwicklung so Schritt zu halten, dass sie sie in irgendeiner Form regulieren kann. Das ist jetzt erstmal nicht verwunderlich. Also ich will jetzt gar kein Politik-Bashing betreiben. Dazu ist es einfach zu neu, diese Technologie. Aber so wie es der Politik geht, geht es natürlich auch Unternehmen. Ich weiß nicht, auch viele Unternehmen setzen natürlich in ihren Prozessen, im Maschinenbau, im Büro verschiedene KI-Tools schon ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz viele Unternehmen gibt, bei denen nicht alle Mitarbeitenden wissen, wo wird sie eingesetzt, warum wird sie eingesetzt oder auch mitentscheiden können, ob zum Beispiel ihr eigener Output, ne, also etwas, was sie schreiben, verwendet werden kann oder nicht. Und auch da müssen wir lernen. Und genauso ist es im privaten Bereich natürlich auch. Wir nutzen Tools. Wir laden TikTok-Videos hoch, wir laden YouTube-Videos hoch, wir laden Insta-Posts hoch. Und die wenigsten von uns wissen, dass zum Beispiel die Kommentare, die in Insta unter so einem Post stehen, dass die nicht bei allen gleich sind, sondern diese Kommentare werden von Algorithmen halt einfach anders zusammengestellt, je nach Präferenz der Leute, die das lesen. Das heißt, ich mache einen Post und denke mir, dieser Post verursacht bei allen, die ihn dann lesen, keine Ahnung, ein bestimmtes Gefühl. So. Und tatsächlich ist es so, dass bei den Leuten es ganz unterschiedlich ankommt, weil die Kommentare natürlich Teil dieser Story sind. Ne? Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele dafür gewesen, warum wir noch nicht ganz bereit sind für die Technologie. Sollten wir die Technologie jetzt stoppen und sagen, weg mit KI, brauchen wir noch nicht, lass uns 10 Jahre abwarten? Nee, das ist zu spät. Ja,
das ist also zu schaffen spät. Wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt schon ChatGPT und ich wurde das neulich gefragt und da komme ich auch dazu. Ich meine, Brand 1, ein Magazin, Elbblick Magazin, ein viel kleineres Magazin, aber auch ein Magazin.
Ein tolles Magazin.
Ja, und ich denke dann, wenn man das dann so, neulich hat man mir gesagt, schreibst du eigentlich deine Artikel mit KI? Und ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich habe schon überlegt, ob ich da oben so ein Branding drauf mache und sage, ohne KI erstellt. Und die haben dann gesagt, warum machst du dir denn so viel Arbeit? Und da zitiere ich Peter Lewandowski, Herausgeber Max Magazine, der gesagt hat, Nussin, du bist noch einer der wenigen, der Human Storytelling kann. Und ich glaube, das kann ja KI noch gar nicht, oder? Aber vielleicht.
Na, sie holt auf langsam, sagen wir es mal so. Aber tatsächlich ist es so, und das erleben wir vielleicht auch alle, wenn wir in Social Media unterwegs sind. Ich kriege so viele LinkedIn-Geschichten, also LinkedIn ist so meine Hauptplattform, kriege so viele LinkedIn-Geschichten vor die Nase, wo ich ganz genau weiß, da hat sich jemand keine Sekunde menschliche Gedanken gemacht, sondern wirklich einfach nur gepromptet, schreibt mir einen LinkedIn-Beitrag dazu, wie toll es ist, dass mein Team gerade den Award gewonnen hat. Und dann siehst du irgendwie so einen generischen Beitrag. Und bei mir löst das Aversion aus. Das schlägt zurück auf die Person. Ich denke mir dann, was bist du denn für ein fauler Typ, dass du einfach dir noch nicht mal die Mühe gibst, einen Post zu schreiben, in dem du dich generisch darüber freust, dass dein Team irgendwas gewonnen hat, sondern du setzt einfach KI ein dafür. Das ist schäbig für dein Team, das ist schäbig für die Leute, an die du das richtest. Und so wird das, glaube ich, zurückschlagen. Und Lewandowski hat total recht. Human Storytelling, das ist also wir sind, ich weiß nicht, hast du das Buch mal gelesen, The Storytelling Animal?
Noch nicht.
Es ist uralt, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahre alt oder so. Und dieses Buch handelt davon, dass wir dass alles, was uns Menschen antreibt, wirklich eigentlich Stories sind, von kleinster Kindheit an. Dadurch lernen wir Sprache und später treffen wir unsere Entscheidungen aufgrund von Geschichten, die uns jemand erzählt. Also hey, das Börsensystem besteht aus Geschichten. Jemand erzählt die Geschichte, dass die Investition in irgendetwas eine tolle Zukunft uns ermöglicht. Nicht anderes als eine Geschichte. Und dieses Storytelling ist eine Fähigkeit, die wir noch viel mehr lernen und ausprobieren müssen. Und die menschlich zu erhalten, das wird, glaube ich, echt die große Aufgabe für dich mit deinem Magazin, für uns mit Brand 1 und für alle, die in irgendeiner Form medial unterwegs sind.
Aber du hast ja auch mal gesagt, wenn man jetzt ein Magazin macht oder wenn man generell etwas macht, was analog ist, man darf sich aber ja nicht verschließen von den digitalen Dingen, die da sind. Deswegen, wie schafft man dann den Balanceakt? Ich glaube, deswegen mache ich übrigens auch einen Podcast, weil ich dachte, ich kann nicht nur das geschriebene Wort haben, ich kann nicht nur ein gedrucktes Magazin haben. Die Geduld reicht ja auch bei vielen gar nicht mehr, um zu lesen. Deswegen lesen wir auch alle keine Bücher mehr zu Ende, wenn überhaupt. Wie schaffen wir das dann, Ja zu sagen zu KI, Ja zu sagen zu Digitalem, aber gleichzeitig halten wir unseren Print hoch?
Siehst du, deswegen habe ich nur 130 Seiten geschrieben, ja, damit das auch die Leute schaffen, die keine Bücher mehr zu Ende lesen. Das ist eine große Frage, wie schaffen wir es, damit umzugehen, damit klug umzugehen? Und das muss tatsächlich jede und jeder für sich selbst beurteilen. Es gibt Anwendungsfälle, bei denen es natürlich total legitim ist, dass ich die Technik einfach machen lasse, dass da gar kein Mensch mehr mit im Loop ist. Und es gibt andere Anwendungsfälle, nämlich wenn ich mich an andere Menschen wende, wenn ich die emotional erreichen möchte zum Beispiel, wo es meines Erachtens unbedingt notwendig ist, dass ein Mensch Absender ist. Darf dieser Mensch KI nutzen, um das zu verfassen oder das zu schreiben oder das zu singen oder zu produzieren oder was auch immer, was dann dieser Medieninhalt ist? Natürlich, klar darf er das. Also wir nutzen ja heute auch schon Software. Wenn du jetzt hier diesen Podcast aufnimmst, nutzt du Software, die wahrscheinlich auch sogar ein kleines Stückchen KI mit drin hat, nämlich wenn sie zum Beispiel Geräusche rausfiltern soll, die nicht zu unserer Sprache gehören. Ist es legitim? Klar, ist es legitim. Und diese Werkzeuge zu kennen und zu wissen, was passiert eigentlich mit dem Inhalt, wenn ich dieses Werkzeug benutze? Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann kannst du entscheiden, jetzt als Producerin, finde ich gut, wenn die Software die Störgeräusche rausfiltert. Wenn es eine Software ist, die die Sprache so verändert, dass nur noch Sätze drin sind, die zum Inhalt deines Podcasts passen und alles andere rausgeschmissen wird, was nicht deiner Meinung entspricht, dann müsstest du als gute Producerin und Medienmacherin natürlich sagen, das ist eine Software, die möchte ich nicht mehr nutzen. Da ist die Entscheidung über den Inhalt bei einer Maschine und nicht mehr beim Menschen.
Und da frage ich mich dann, wie hat sich die kreative Industrie generell entwickelt im Zusammenhang mit der Digitalisierung? Es hat sich ja schon verändert, wenn man dann sieht, was für Texte da teilweise rauskommen oder ja, wie wenig Inhalt manchmal ist. Also ich finde, bei KI-Texten ist manchmal wenig Inhalt, der mich eben berührt. Wie hat sich da diese ganze Kreativität der Industrie oder auch der Kreativitätsindustrie entwickelt? Weil es gibt ja nicht nur das geschriebene Wort, es gibt jetzt, du kannst ja auch KI mit Fotos, mit allem Möglichen machen.
Ich habe in der Recherche für mein Buch natürlich mit ganz vielen Kreativen gesprochen und am eindrücklichsten fand ich die Gespräche tatsächlich mit Illustratoren und mit Übersetzerinnen. Das sind die Bereiche, in denen heute schon künstliche Intelligenz einen Einfluss auf deren Job und auf deren Honorar hat. Also mir hat eine Übersetzerin erzählt, dass sie nur noch Angebote bekommt, die so ungefähr 30% unter dem liegen, was sie in den vergangenen Jahren bekommen hat. Warum? Weil Software mittlerweile so gut ist, dass eine rohe Übersetzung von einem Text überhaupt gar kein Problem mehr ist, auch mit guter Qualität. Und natürlich ihre Auftraggeber auch sagen, pass mal auf, deine Arbeit ist so vereinfacht geworden durch Technologie, deswegen zahlen wir dir jetzt nur noch 70% dessen, was wir dir davor gezahlt haben. Oder vor kurzem war ich mit einer Frau auf einem Podium, die eine Illustratorenvereinigung leitet, Svetlana. Und Svetlana hat gesagt, dass ganz oft Firmen mittlerweile, wenn sie Illustrationen beauftragen, schon eine Vorlage liefern, die von ChatGPT oder von Midjourney oder was auch immer gestaltet wird. Und gesagt, ich hätte gerne eine Illustration, die so ist. Und natürlich, weil sie die Qualität dieser Vorlage kennen, dann auch am Preis feilschen oder sogar sagen, naja, ist die Frage, ob wir jetzt hier überhaupt einen Illustrator noch beauftragen sollen, kann man doch eigentlich auch selber machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir begegnen auch immer mehr Newsletter und irgendwelche so schnelle Medien, wo ganz klar ist, dass da zum Beispiel irgendein Designelement KI generiert ist. Das ist dann irgendein schnelles Schmuckstück, hat aber dann auch keinen gestalterischen Wert mehr, ne?
Und es stört einen dann auch gar nicht, oder? Man denkt dann sich so, ja gut, das ist, nehme ich jetzt so hin. Aber dann ist ja auch meine Frage, wie ist nach deiner Ansicht die Kreativität in Unternehmen, wenn sie das alles so machen und dann nach außen gehen mit den Newslettern? Das ist ja schwierig dann oder vielleicht nicht schwierig, weil sie es einfach machen und sagen, das ist dann jetzt so und vereinfacht was und wir können auch eine Stelle sparen. Und das ist dann aber wieder die Angst von den Mitarbeitenden, richtig?
Absolut. Und da kommt es halt dann wirklich auch wieder auf den Betrachtungswinkel an, ne? Auf der einen Seite gibt die Qualität der Technologie oder des technologischen Outputs, den solche Programme liefern können, gibt Gruppen und Menschen die Möglichkeit, sich in einer hohen Professionalität auszudrücken, die das vorher nicht hatten. Also Leute, die nicht Muttersprachlerinnen sind zum Beispiel, können in einer anderen Sprache hochprofessionell über ihre Anliegen kommunizieren. Oder Leute, die nicht gestalten können, können mit diesen Tools hochprofessionelle Kommunikate, Websites, was auch immer, Flyer gestalten. Und normalerweise sähe das sehr räudig aus, was sie erzeugen würden, weil sie es halt einfach nicht können, ne? Das ist eine tolle Entwicklung, weil das natürlich bedeutet, dass im Zweifel auch kleine Gruppen mit genauso wichtigen Anliegen die Möglichkeit haben, professionell zu kommunizieren und Leute zu erreichen. Der negative Teil daran ist tatsächlich, dass wenn alle das können, natürlich auch so ein bisschen der Anspruch steigt von allen. Also es wird irgendwann vollkommen normal sein, dass ich in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen kommuniziere. Das heißt, es wird auch gefordert werden. Also jemand wird dann auf deine Website gehen und sagen, Entschuldigung, wieso ist der Inhalt deiner Website nicht auf Türkisch verfügbar? So. Und dann musst du dich dafür rechtfertigen, sagen, okay, ja, haben mir bisher noch keine Gedanken gemacht, wieso es so ist. Aber eigentlich gibt es keinen Grund mehr, wenn es ein automatisiertes Übersetzungsprogramm dafür zum Beispiel gibt. Also die Anforderungen an alle steigen.
Ich habe das tatsächlich in einem Job gemerkt, da sollte ich was übersetzen. Ich habe ja mal tatsächlich Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Und dann hat aber der Mensch gesagt, nee, brauchst du jetzt da gar nicht dir so viel Mühe geben, weil du machst das einfach so, du gibst den Text ein auf so einer Webseite und dann übersetzt der dir das. So. Und dann dachte ich, wow, ja okay, mache ich dann. Aber dann habe ich trotzdem gemerkt, ich muss da immer noch mal nachfassen. Also ich war nicht ganz... Man konnte mich nicht ganz wegrationalisieren, weil man braucht halt auch nochmal jemanden, der diesen Text, der jetzt da reingespielt wird, wieder rausgelesen wird und dann nochmal auf Richtigkeit geprüft wird. Also insofern gibt es ja neue Anforderungen dann an mich als Fremdsprachenkorrespondentin.
Absolut. Und aber weißt du, das Interessante ist ja auch, dass die Software, die das automatisch macht, ja auch eine eingebackene Persönlichkeit kann man es nicht nennen. Also neutral könnte man sagen, eingebackene Vorurteile oder ein eingebackenes Wertesystem hat, weil diese Software ja trainiert wurde mit vorhandenen Texten zum Beispiel. Und gerade bei Übersetzungen finde ich ganz außergewöhnlich, wie zum Beispiel Berufe übersetzt werden. Also es gibt Sprachen, in denen der Begriff Nurse zum Beispiel im Englischen, ne? Das ist ein geschlechtsneutraler Begriff. Es gibt männliche Nurses und es gibt weibliche Nurses. Wenn du jetzt einen Originaltext auf Englisch hast und in diesem Originaltext wird von einer Nurse berichtet und du übersetzt diesen Text automatisiert ins Deutsche, dann schwöre ich dir, kommt eine Krankenschwester dabei raus. Obwohl im Originaltext vielleicht von einem Krankenpfleger die Rede ist. Und dann wird plötzlich das Geschlecht einer Person, also der Inhalt, wird verändert durch die Software Und in ganz vielen Fällen merken wir das gar nicht. Wenn du jetzt als Fremdsprachenkorrespondentin da drauf guckst und sagst, Moment, im Original ist das ein Typ, das ist falsch übersetzt, dann kannst du natürlich eingreifen. Wenn das aber ein System ist, was irgendwo läuft auf irgendeinem Server und automatisiert Websites übersetzt oder so, dann gibt's niemanden mehr, der eingreift. Und plötzlich sind Inhalte total anders, nur weil das, was das Übersetzungsprogramm mal gelernt hat, eben nicht 100% der Wirklichkeit ist, in der dann dieser Text auftaucht.
Wie viel KI nutzt ihr denn tatsächlich auch im Alltag? Also im Verlag? Hast du für dein Buch ein bisschen KI benutzt?
Total. Ja. Natürlich, weil ChatGPT kam gerade raus und ich habe mir gedacht, ich mache es mir jetzt richtig einfach und lasse große Teile des Textes von ChatGPT schreiben. Ich kann dir sagen, ich bin total gescheitert. Ich habe bei fast jedem Kapitel habe ich irgendetwas probiert herauszufinden. Also ich habe mir Kapitelstrukturen vorschlagen lassen. Ich habe mir Texte schreiben lassen, aber es ist wirklich nichts davon übrig geblieben. Das Einzige, was ich als echte gute Hilfe empfunden habe, war, dass im Lauf der Zeit GPT so gut trainiert war daran, worum es in diesem Buch geht, dass ich fragen konnte, was fehlt. Und das fand ich dann ganz interessant. Ich habe gesagt, ich plane jetzt gerade ein Kapitel, das setzt sich auseinander mit den Gefahren mit den politischen Gefahren durch Manipulation, ne? Zum Beispiel. Ich denke an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was fehlt? Und in solchen Fällen ist GPT super, weil es dann sagt, für deine Zielgruppe könnte vielleicht noch der Aspekt fehlen, was bedeutet das für mein eigenes Wahlverhalten? An welchen Stellen muss ich aufpassen, um nicht auf Manipulationen reinzufallen? So, und das sind dann gute Tipps, die kann man natürlich gerne aufnehmen. Also kleinen Werkzeugarbeiten war es tatsächlich richtig gut geeignet. Ich weiß nicht, wie das in 3 Jahren ist, wenn wir mit GPT 8.0 arbeiten oder so, ob das dann so gut sein wird, dass es im Stil von Holger Volland so ein Buch schreibt. Und dann weiß ich nicht, was das bedeutet für mich als Autor. Macht es mein Leben einfacher? Und was es bedeutet für die Leser? Vielleicht sagen die Leser dann, das ist ja ein langweiliges Buch geworden. Vielleicht sagen sie auch, das ist ja ein total gutes Buch, weil es nicht mehr das eine Buch gibt, sondern es gibt dann vielleicht die Nissin-Version meines Buches, die genau auf dein Wissen zugeschnitten ist. Und du empfindest das als großen Vorteil. Keine Ahnung, was da passieren wird.
Na, es geht ja auch, wie gesagt, immer weiter. Und deswegen frage ich mich immer noch, wie kann man das überhaupt Menschen schmackhaft machen, sich damit zu beschäftigen? Wie kann man sagen, beschäftigt euch damit, weil es kommt sowieso oder es ist ja schon da? Und ich verstehe auch die Ängste und ich habe irgendwo zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder an Unternehmen denke, in einem Personal-Newsletter gelesen, dass im Zuge der KI, dass tatsächlich 3/4 der Beschäftigten, also 74%, skeptisch sind bei Veränderungen und auch im Sinne von Technologien. Und das ist 74%, die sagen, oh nee, das wollen wir alles gar nicht. Ja, wie will man denn da sich weiterentwickeln? Wie will man die Zukunft gestalten, auch als Unternehmen? Wie kann man den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen? Natürlich mit deinem Buch vielleicht ein bisschen, aber braucht es da nicht immer Beispiele?
Klar, aber genau die habe ich ja in meinem Buch auch, ne? Also deswegen braucht es immer greifbare Beispiele und es braucht eigentlich ein Gespräch. Deswegen ist so ein Buch nur ein Anfang. In so einem Buch kannst du dich inspirieren lassen, da kannst du irgendwie Beispiele nachlesen, kannst dann anfangen, selber ein bisschen zu recherchieren. Aber das, was wir brauchen, ist tatsächlich die Auseinandersetzung miteinander. Wir machen das jetzt hier in so einem Podcast. Wir machen das bei uns, bei Brand 1, natürlich auch innerhalb der Redaktion oder mit den Leuten im Verlag. Wenn wir überlegen, wie können wir KI zum Beispiel einsetzen, um Abo-Vertrieb zu verstärken oder sowas, ne? Dann diskutieren wir und dann gibt es Leute, die wissen viel darüber und es gibt andere Leute, die wissen wenig darüber. Und das Wichtigste ist, dass wir so ein Klima schaffen, in dem niemand Angst hat, Fragen zu stellen und dem niemand das Gefühl hat, ey, ich habe mich damit noch nicht genug auseinandergesetzt, jetzt bin ich der Dumme oder die Dumme. Das darf es nicht geben. Dazu ist es zu neu und dazu verändert sich es auch viel zu schnell. Wir alle sind da noch dumm. Keiner von uns, also noch nicht mal Mark Zuckerberg weiß, wozu KI in 3 Jahren fähig sein wird. Ne? Er hat vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als wir alle, aber ob er dann recht haben wird, weiß ich nicht. Deswegen, was können Unternehmen tun? Das ist eine super Frage. Unternehmen können dafür sorgen, dass die Leute Orte und Zeiten haben, wo sie Fragen stellen dürfen, wo sie diskutieren dürfen. Und ich würde jedem Unternehmen raten, bevor ihr irgendeine Art von Software einsetzt, die KI-basiert ist, diskutiert doch mit allen, die damit arbeiten müssen später. Oder wenn es eure Kunden sind, gern auch mit Teilen eurer Kunden darüber, welche Ängste die haben, welche Befürchtungen die haben, aber auch natürlich, welche Hoffnungen die haben. Weil ganz oft enttäuscht uns natürlich auch so eine Software, die denken, hey, super, jetzt haben wir ja endlich was.
Mehr Freizeit.
Ja, ich habe mehr Freizeit.
Die 3-Tage-Woche.
Und dann kommt doch nur irgendwie ein mediokrer Mist raus und ich muss am Freitagnachmittag noch arbeiten. Ne?
Ja.
Also lass uns drüber reden, lass uns diskutieren und dieses neue Feld auch als neues Feld begreifen, über das es sich lohnt zu sprechen.
Und ich finde es tatsächlich bei dir spannend. Du möchtest über KI sprechen, du möchtest über das Digitale sprechen. Du hast Informationswissenschaften studiert, du bist wirklich in dieser digitalen Welt zu Hause. Aber du hast irgendwo mal gesagt, dass du die Geschichten von Menschen so sehr magst. Und ich finde, das ist so widersprüchlich, weil man die digitale Welt mag, aber auch das Analoge.
Findest
kommt
du?
Das? Nee, ja, vielleicht. Aber vielleicht kommt das von deiner Mutter und deinem Vater, der mehr digital unterwegs war, und deine Mutter, die mehr analog unterwegs war, denn die war.
Ja, meine Mutter war Buchhändlerin,
genau.
Und mein Vater war Programmierer und mein Vater hat mir immer Computer hingestellt und gesagt, mach mal, das ist die Zukunft. Meine Mutter hat mir Bücher hingelegt und hat gesagt, mach mal, das ist die Zukunft. Und weißt du, das Tolle ist, beide hatten natürlich recht und deswegen finde ich das gar keinen Gegensatz Mensch und Technologie. Also Technologie ist ja nie für sich alleine da, sondern die muss immer, immer, immer den Menschen dienen. Es gibt keinen Grund dafür, dass echt Technologie existiert, ohne Menschen zu helfen. Dann ist sie schlechte Technologie und dann gehört sie bitteschön entfernt. Und das sich immer wieder vorzunehmen und immer wieder gemeinsam zu diskutieren, darum geht's doch.
Das ist auf jeden Fall etwas, was ich dich noch fragen wollte, weil ich weiß, du bist zum Beispiel sehr lange DJ gewesen. Würdest du jetzt nochmal auflegen, wenn du sagst, ich kann mit KI besser auflegen? Vielleicht gibt es ja ein Tool, ich weiß es gar nicht.
Es gibt schon ganz lang Tools. Also schon vor ganz vielen Jahren hat Software angefangen, perfekte Übergänge zu schaffen. Also das, was ich noch, ich habe damals vor ganz langer Zeit habe ich mit Schallplatten noch angefangen.
Kenne ich.
Und finde das tatsächlich bis heute am schönsten, Schallplatten ineinander zu mischen, weil es ein bisschen. Also das braucht so ein bisschen Handwerk, was wahrscheinlich aus heutiger DJ-Sicht so grob ist wie Holz bauen.
Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Wenn du dann zum Set, also zu deinem Gig gehst, musst du wirklich viel tragen.
Ja, du musst einfach, ich war immer mit 40 Kilo Platten unterwegs, ja. Das ist richtig scheiße. Deswegen würde ich natürlich heute auf einen Stick zurückgreifen, den ich in meiner Hosentasche habe
oder
und wo alles drauf ist.
Oder du musst noch 3 Assistenten haben, die dann die Platten tragen.
Das ist natürlich der totale Luxus, ne? Dass du sowohl das tolle alte Analoge hast, als auch keine Arbeit damit. Aber ich denke tatsächlich ganz oft ans DJing, weil ich eine ganz wichtige Sache gelernt habe, damals in Clubs. Und diese Sache war, Leute zu lesen. Ich habe gelernt, einen Raum zu lesen. Und es hört sich jetzt, da kommt fast jetzt wieder zum Anfang des Gesprächs zurück, es hört sich fast spirituell an. Aber wenn du DJin oder DJ bist und du stehst da und du kriegst so einen Raum mit und die Leute in diesem Raum, dann bekommst du ein Gefühl dafür, ob die Stimmung eher aggressiv, eher defensiv, eher gut gelaunt, eher ein bisschen müde, eher weiß ich nicht was ist. Und du lernst, mit diesem Raum umzugehen. Und wenn du das kapiert hast, wie der Raum tickt, dann kannst du Musik einsetzen, um das zu verändern, um die Leute mitzunehmen und so zu führen und dann irgendwie zu Höhepunkten zu führen und zum Schreien zu bringen und zum Tanzen zu bringen oder dazu zu bringen, dass sie einfach durchhalten, obwohl es irgendwie 7 Uhr morgens ist und ganz viele müde sind. Und deswegen, auch da ist ja, die Musik ist das Hilfsmittel, Aber die Musik ohne den Menschen, der den Raum lesen kann, ist nischt. Und das merkt man ja ganz oft, wenn man bei irgendwelchen Partys ist, wo DJs einfach so ihr Set abreißen, dass sie sich vorher überlegt haben, das ist dann blutleer, ne? Dann steht man so da und denkt sich, ja Gott, ist nette Musik, hast du schön ausgesucht und ja, hast du gut ineinander gemischt, aber
funktioniert hier gerade gar nicht.
Weil die Leute einfach alle, ich finde es alle doof, was du gerade machst und du merkst es noch nicht mal.
Naja, ich muss dir gestehen, ich war sehr lange mit einem DJ verheiratet, der Schallplatten aufgelegt hat und ich war sehr lange, sehr oft dabei und als DJ-Freundin hat man ja wirklich nichts zu tun und da hatte man genauso viel Zeit, den Raum zu beobachten und du weißt gar nicht, was ich da alles so immer gesehen habe und da habe ich dann auch immer gemerkt, ah, das ist jetzt nicht der Moment so. Aha. Und ja, meistens musste ich dann alleine auf die Tanzfläche, weil er dann immer gesagt hat, es tanzt keiner, geh du mal. Und dann musste ich immer lostanzen. Und
das ist sehr
so
undankbar.
Oh, das war das Undankbarste überhaupt.
Hast du wegen Teil der Gage gekriegt dafür?
Nein, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich komme nicht mehr mit.
Ja, zu Recht. Ich meine, wer will allein tanzen?
Ach, das war schrecklich.
Du hättest dich natürlich rächen können bei ihm, ne? Hättest sagen können, merkst du nicht, dass die Tanzfläche leer ist, weil keiner deine Musik gerade mag?
Ja. Na, so weit waren wir nicht. Wir waren frisch verliebt, weißt du. Und ich fand alles toll, was er gemacht hat. Mein Podcast geht ja nur 30 Minuten. Aber ich wollte dich jetzt noch was fragen. Drei Fragen, die ich gestellt habe, waren aus der KI. Kannst du dir ungefähr vorstellen, welche das waren?
Also,
schwierig, ne? Also ja, jetzt so in der vor allem, was haben über wie viele Dinge wir gesprochen haben.
Es ist schwierig, aber auch, weil du sie natürlich interpretiert hast, ne? Diese Fragen, du hast sie gestellt und ich sehe dein Gesicht und du hast sie ja nicht einfach nur vorgelesen. Also es gab eine Frage, da hast du mich gefragt, ob es nicht nach dem Gegensatz zwischen Mensch und Maschine, wie kann man denn sowohl das Digitale, über das Digitale schreiben, als auch den Menschen gut finden? Die fand ich komisch, die Frage. War die von KI?
Leider nein, die habe ich mir überlegt. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken. Nee, tatsächlich, aber ich kann es dir schnell mal sagen. Also die Frage, die von der KI war, wie hat sich die kreative Industrie entwickelt? Ich fand die Frage gar nicht schlecht.
Die ist gar nicht schlecht, ne?
Ja, oder wie ist die Kreativität in Unternehmen? Das hat die KI auch ausgespuckt.
Hat sie ganz gut gemacht, ne?
Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr, welches die dritte war. Ha, siehst du? Naja, aber kannst du mal sehen. Heute habe ich so eine Mischung gemacht aus KI-Fragen und meinem persönlichen. Und dann denke ich mir, ah, vielleicht sollte ich doch nur noch auf KI umstellen, wenn ich dann Podcast mache.
Ja, aber dann irgendwann merken es die Leute. Ne? Also ich mache das ja auch, wenn ich so Vorträge halte, dann versuche ich auch mir immer so Teile von KI mitgeben zu lassen und sage dann irgendwie, wie könnte denn der Aufbau dieses Vortrags sein? Also, und dann kommt ein ganz guter Aufbau, der so auf den ersten Blick richtig toll klingt, genauso wie die Fragen. Wenn du jetzt aber das komplette Gespräch aus KI-Fragen bestritten hättest, ich schwöre dir, es wären wahrscheinlich ein bisschen langweiliger geworden, weil nichts von dir drin war. Und du, wenn du Interesse hast an der Frage, dann stellst du sie anders, du fragst nach, du bist vielleicht mit meiner Antwort nicht zufrieden, weil dir die zu kurz greift und so weiter. Und dann wird was Interessantes draus. Wenn du einfach nur die Fragen abliest, dann braucht sie auch dich gar nicht mehr. Dann reicht es ja, wenn wir deine Stimme synthetisieren und dann kann die Nussin-Stimme kann dann diese KI-Fragen vorlesen und ich beauftrage dann aber auch mal einen Bot, der stattdessen dann die Fragen einfach beantwortet. Und wahrscheinlich wird es am Ende ein Scheißgespräch, wenn unsere beiden Bots miteinander reden.
Du merkst, ich habe heute irgendwie Husten und ich wollte die ganze Zeit sagen, es wäre aber toll, wenn ich so eine synthetische Stimme hätte, dann würde ich nicht die ganze Zeit husten. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas im Hals, seit wir hier sitzen, vielleicht liegt es am heiligen Holz.
Ich glaube, du bist auf das heilige Holz, bist du allergisch.
Ja.
Das kann schon sein, oder?
Ja, das kann sein. Eine allerletzte Frage, die ist nicht aus der KI, ist tatsächlich, ich frage das die Gäste immer, die aus Hamburg kommen, gibt es so einen Tipp, den du hast? Philipp Westermeier hat mir gesagt, wo er gerne chinesisch essen geht. Hätte man nie gedacht, wo er hingeht. Weißt du es?
Also ich hätte bei ihm jetzt geschätzt, dass er in die Batu Noodle Society geht.
Nee. Am Hauptbahnhof, da gibt es einen Chinesen, der grandios
sein soll. Den kenne ich, der ist gegenüber vom Hauptbahnhof in dieser, bevor man in die Mönckebergstraße so reingeht, oder?
Irgendwas mit He heißt der, Mr. He.
Mr. He, okay.
Ja. Also ganz, habe ich noch nie gehört, ich war immer noch nicht da. Und er schwört da drauf. Und ich da habe so gedacht, als er gesagt hat, ich gehe mal gern zum Chinesen am Hauptbahnhof, ist bei mir so ein Bild so aufgegangen und ich dachte so, das passt gar nicht zu ihm. Naja.
Nee. Okay, aber muss ich mal gucken, ob ich den. Ich wohne ja da in der Nähe. Ja, ich habe tatsächlich einen totalen Mega-Geheimtipp, den es auch wirklich nirgendwo gibt. Der hat es auch bestimmt noch nicht in Elbblick geschafft. Es gibt so einen Nichtort in der Hafen City. Da gibt es ja den Barkenhafen, diesen ganzen Teil. Und da steht so ein komischer Turm, so ein amorpher Turm. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Das ist ein kleiner weißer Turm, der so ein schlanker Turm und oben dann so eine runde Plattform und das ist ein Wohnturm tatsächlich.
Aber ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber ich habe mich immer gefragt, was es ist.
Und das Tolle ist, da, wo der steht, dieser Turm, da kann man hingehen. Man muss nur so unter der Brücke durchgehen und dann ist man in so einer Industriebrache. Hinter einem ist diese riesige Industriehalle, wo manchmal irgendwelche Ausstellungen sind. Vor einem ist dieser Turm und man guckt tatsächlich die ganze Elbe runter bis zur Elbphilharmonie und sieht vor allem Schiffe. Und es ist ein so schöner Nichtort, im Sommer vor allem, dass man da echt mit einer Flasche Bier herrlich in der Abendsonne sitzen kann und es ist kein anderer Mensch um einen rum.
Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt komme ich dahin mit dir und also sitzen wir dann zu zweit.
Dann reden wir über KI.
Ja, genau. Und dann zählen wir noch die Schiffe und so. Ich mag das ja ganz gerne. Ich habe tatsächlich auch einen Ort, wo ich gern sitze und die Schiffe angucke. Den sage ich aber nicht. Der ist aber auch an der Elbe. Und den sage ich deswegen nicht und den werde ich, glaube ich, auch nie sagen, weil ich da auch immer alleine sitze.
Na gut, mal gucken, ob ich nach der Podcast-Aufnahme von dir dann doch noch
erfahre. Ja, vielleicht erzähle ich den offline. So. Okay. Aber, ne, oder du gehst die ganze Elbe rauf und runter und dann findest du mich irgendwo. Nein. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe noch mehr Fragen tatsächlich, aber die kann ich gar nicht mehr stellen, weil man weiß, nach gewisser Minutenanzahl hört gar keiner mehr zu. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank für die Einladung, Nussin.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.